Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Diese Häuserecke, absolut, habe ich auch gesehen, hatte jetzt nicht das größte Problem damit. Ich meine, Häuserecke kommt jetzt auch wieder vor im neuen Film.
Spoiler, ne?
Also alle, die sich gefreut haben, die Häuserecke wiederzusehen, ja, sie kommen
vor. Kommt auf eure Kosten. Endlich.
Starring die Häuserecke.
Genau. So, ich channel jetzt meinen inneren Fabian. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen powered by Vodafone. Heute passiert etwas völlig Verrücktes, denn es geht seit Ewigkeiten in diesem Podcast mal wieder um einen Film und nicht um eine Serie, nämlich um Black Panther, Wakanda Forever. Und damit ich da nicht mit mir selbst drüber reden muss, habe ich mir natürlich Leute dazu geholt. Und zwar sind das einmal meine GigaTV-Merk-Kollegin Laura Samide.
Hallo Lisa.
Und den ultimativen Comic-Nerd Tim Seifert aus unserer Redaktion von Featured.
Hello.
Na, wie geht's euch so? Alles gut?
Ja, es ist noch sehr früh am Morgen für alle, die das jetzt hören.
Genau, wir nehmen so gefühlt um Mitternacht auf. Deswegen sind wir alle so, lass uns wach sein. Ist ja aber auch schon ein bisschen her, seit wir in der Runde gepodcastet haben, ne? Also ich glaube, eine Weile habe ich euch nicht
haben
zusammen.
Haben wir in dieser Runde schon mal gepodcastet?
Ich glaube, ach so, nicht. Ist das, stimmt, oh mein Gott. Dann ist ja eigentlich das Event.
Ich glaube wirklich nicht. Ich habe mal mit Laura gepodcastet, aber mit dir, Lisa? Ist schon eine Weile her, außer vielleicht ein Zusammenspiel dann mit Fabian.
Okay, da war mir natürlich nicht bewusst, was für eine große Tragweite diese Aufnahme jetzt auf einmal hat. Ich weiß nicht, ob ich damit umgehen kann, deswegen frage ich euch jetzt erstmal eine andere Frage. Und zwar, bevor wir über den eigentlichen Film reden, also Black Panther 2, muss ich nochmal abchecken, wie ihr eigentlich den ersten Teil fandet. Weil ich muss sagen, ich habe den seit 2018 nicht mehr gesehen und hatte den irgendwie nur so mittel in Erinnerung. Und ich bin echt froh, dass ich den vom Kinobesuch nochmal geschaut habe jetzt, weil ich den irgendwie viel besser fand und auch irgendwie voll gut und irgendwie deeper, als ich ihn in Erinnerung hatte. Wie geht's euch denn da? Vielleicht, Laura, möchtest du anfangen?
Ich mochte den Film total gerne. Also es ist tatsächlich einer meiner Lieblings-Marvel-Filme. Ich sehe Tims Blick und ich freue mich schon auf das, was er gleich zu sagen hat. Also ich mag ihn deshalb so gerne, weil ich finde, da werden sehr viele sehr interessante Sachen verhandelt, wie zum Beispiel zu der Zeit, als der Film rauskam, die Flüchtlingskrise, die da definitiv mit verhandelt wird und eben auch die größere Frage, okay, wenn du ein ressourcenstarkes Land bist, inwieweit ist es deine Verpflichtung, der Welt zu helfen? Und was für Implikationen kommen da mit einher? Das fand ich sehr interessant und das fand ich auch für Marvel sehr interessant, also dass sie das da irgendwie untergebracht haben. Und man kann natürlich jetzt sagen, ja, okay, es ist schon relativ marvelig am Ende
dann auch. Es ist halt doch ein Marvel-Film leider.
Ja, ja, Überraschung.
Ist leider, aber Überraschung.
Aber nichtsdestotrotz sind diese Themen ja da und werden angesprochen.
Ja, Tim guckt kritisch. Tim, was ist deine Meinung dazu? Findest du das auch oder hast du das nicht so gesehen?
Ja, also ich komme tatsächlich aus dem ganz anderen Lager und für mich war Black Panther eigentlich, seit er rausgekommen ist, einer der schwächsten Marvel-Filme. Klar sind die Themen, die drin verhandelt werden, ganz interessant, aber genauso wie der Held und auch der Bösewicht in dem Film, die ich beide an sich eigentlich großartig fand, wurden sie alle so verfeuert und sind dem Ganzen so untergegangen, dass für mich das Ganze extrem belanglos wurde. Dazu kam, ich weiß, das Set-Design war mega schön und so weiter, aber ich fand den Film optisch irgendwie auch sehr, sehr langweilig. Okay. Und es fängt an bei, dass es gibt, glaube ich, 5 oder 6 Szenen im Film, die an der gleichen Straßenecke in diesem mega futuristischen, coolen Land stattfinden und die treffen sich immer an der fucking gleichen Ecke.
Es gibt nur diese eine Ecke in der Stadt.
Und in irgendeiner braunen, ausgelegten Straße, wo, oh, wenn ich nur dran denke, dann ist mir schon wieder langweilig. Und dazu kam,
okay, wow.
Das Finale findet einfach auf dieser großen Ebene, findet einfach an genau dem gleichen Platz statt, wie das Finale von Infinity War.
Ja.
Was
ja,
das ich stimmt. Damals schon, also ich meine, die wurden ja mehr oder minder Rücken an Rücken gedreht. Aber das fand ich wirklich ein bisschen ein Armutszeugnis von Marvel, dass einfach die zwei großen Filme, die nahezu, also relativ kurz nacheinander rauskamen, einfach das Finale an der gleichen Stelle haben, was ich, das ist optisch uninteressant und das hat beide Filme in gewissem Maße halt beraubt, weil es beides Mal auch so Massenschlachten eher waren.
Ja, vielleicht hätten sie die Wiese lila färben müssen für einen Film oder so.
Aber ich frage mich halt gerade, also wenn man kritisiert, dass es die gleiche Location ist, weil es spielt ja auch wirklich von der Narrative her in der gleichen Location. Das ist ja so ein bisschen so, als wie wenn man sagt, okay, warum ist Hogwarts nicht jedes Mal anders in einem anderen Film? Weißt du, was ich meine? Also es ist so, es gibt halt einfach bestimmte Stellen in diesem doch sehr kleinen Land und da finden dann halt die Ereignisse statt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das als Kritikpunkt so für mich jetzt durchgehen lassen möchte.
Natürlich kann man es als Kritikpunkt durchgehen lassen, weil es ist ja eine bewusste Wahl, dass die Schlacht am gleichen Ort stattfindet. Das hätte ja sonst wo stattfinden können. Man könnte es eher noch als Metakommentar sehen, dass sich die Erde in Infinity War noch immer Afrika als Austragsort für ihre Schlachten aussucht.
Ja, das wäre tatsächlich ein
Du meinst, also du meinst tatsächlich, dass am Ende, also der Grund, dass halt Vision dort versteckt wird, ja, also das führt ja dazu, dass diese Schlacht dann dort eben stattfindet, ne? Und ich meine, es gibt ja eine Begründung, warum er dort ist, nämlich weil er nur dort tatsächlich, weil dort die Technologie vorhanden ist, dass er halt irgendwie, dass man ausprobieren kann, ihn dort halt ja zu behandeln. Also ich verstehe es von der Narrative her, macht es halt total Sinn, dass es da ist und dass aber auch am Ende von dem ersten Teil von Black Panther, dass das da stattfindet, macht natürlich auch Sinn, weil wo sollte es sonst stattfinden? Also du würdest ja jetzt nicht den Endkampf bei dem ersten Film auf das Gebiet der USA verlegen. Deshalb, ich verstehe, wo du herkommst und ich gebe dir auch recht in Sachen, dass es langweilig wirkt, so vom Set-Design teilweise. Diese Häuserecke, absolut, habe ich auch gesehen, hatte jetzt nicht das größte Problem damit. Ich meine, Häuserecke kommt jetzt auch wieder vor im neuen Film.
Spoiler, ne?
Also alle, die sich gefreut haben, die Häuseräcke wieder zu sehen, ja, sie kommt
auf eure Kosten. Endlich.
Starring die Häuseräcke.
Genau. Special Guest, die Häuseräcke. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass ihr jetzt zum ersten Film so unterschiedliche Meinungen habt, weil ich mich jetzt total gespannt bin, wie ihr den zweiten Film beide fandet. Und natürlich klären wir das gleich, aber erstmal kommt jetzt ein bisschen Werbung. So, ich muss jetzt mal die unangenehme Wahrheit aussprechen. Die Tage werden wieder kürzer und irgendwie ist alles schon wieder einfach nur dunkel. Aber das hat natürlich auch seine Vorteile, denn erstens, wer braucht schon Licht? Und zweitens ist das nicht nur die perfekte Kinozeit, sondern auch die beste Zeit, um sich so ein bisschen auf dem Sofa einzumummeln und mal wieder bei Netflix vorbeizuschauen. Und da haben wir jetzt was für euch. Denn Vodafone bietet KabelkundInnen nicht nur Highspeed-Internet und Telefonie, sondern auch beste Unterhaltung. Um das volle Entertainment genießen zu können, müsst ihr lediglich zu eurem Kabel-Internet- und Phone-Vertrag den Tarif GigaTV Cable inklusive Netflix hinzubuchen. Richtig gehört, neben zahlreichen TV-Sendern in brillantem HD und einer riesigen Mediathekenauswahl ist hier der Zugriff auf den Streaming-Riesen Netflix inklusive. Vodafone hat da ein besonderes Angebot für euch. Wer diesen Tarif nun bucht, zahlt dafür in den ersten 6 Monaten nur 4,99 und ab dem 7. Monat 20,99 pro Monat und erhält damit Zugriff auf Oscar-prämierte Filme, Dokus und unzählige Serien. Und mit der GigaTV Mobile App hat man diese Auswahl immer mit dabei. So, jetzt gehen wir zurück zum eigentlichen Thema und zwar ist das ja der Black Panther 2 und ich habe es eben nicht gesagt, aber sag's jetzt nochmal. Wir waren ja schon bei der Häuserecke, das könnte eventuell ein Spoiler jetzt sein. Es gibt aber auch andere Dinge außer der Häuserecke, die in diesem Podcast jetzt gespoilert werden könnten. Also jetzt ist eure letzte Chance, noch ganz schnell auszuschalten, bevor es jetzt en Detail um Black Panther 2 geht. Und erstmal möchte ich mit euch über, ja, ich sag mal so einfach was relativ Trauriges, einen relativ traurigen Block sprechen, und zwar den Abschied von Chadwick Boseman beziehungsweise dem Black Panther, weil, wie wahrscheinlich auch einige von euch mitbekommen haben, ist der Darsteller von Black Panther, Chadwick Boseman, 2020 verstorben und das hat die Filmwelt ziemlich erschüttert und Wakanda Forever musste natürlich auch irgendwie damit umgehen. Und für mich haben sich alle Tribute, die so im Film vorkamen, so unglaublich echt angefühlt. Also ich habe gemerkt, dass die Schauspielenden darin wirklich so den Tod ihres Freundes und Kollegen verarbeitet haben oder dass sich das auch irgendwie gespiegelt hat. Und ja, an welche Szenen konntet ihr euch da erinnern? Und hat euch die Art und Weise gefallen, wie das dargestellt wurde? Wer möchte anfangen? Tim vielleicht?
Ja, es, wie du schon sagst, es gab ja mehrere Szenen, die darauf anspielen. Das fängt ja schon am Anfang an, wenn das Marvel-Logo aufploppt und anstatt eben alle Avengers gezeigt werden, wie sonst in den Marvel-Filmen, ist es halt diesmal nur Chadwick Boseman und auch ohne den üblichen Marvel-Ton, also diesen Theme, sondern es ist einfach nur Stille. Und allein das fand ich schon krass.
Das hat irgendwie so reingehauen. Es hat so ein Typ gehustet dann, genau das. Und ich habe extra versucht, nicht zu husten während der Stelle oder so mich so zu räuspern. Und dann war da dieser eine Mensch natürlich.
Und ich meine, das ist so furchtbar simpel, aber ich fand es schon ganz schön effektiv irgendwie. Ja. Weil es auch, ich meine, der Film an sich, so viel greife ich jetzt schon mal voraus, ist sehr, sehr emotional und im Prinzip jagt eine emotionale Szene oder insgesamt eine Szene. Emotionale Szene jagt die andere und im Prinzip ist es ein sehr, sehr drückender Film auch. Und dieser Grundton wird irgendwie da schon irgendwie so vorgegeben, dass du irgendwie schon mit so einem mulmigen Gefühl so ein bisschen im Bauch halt reingehst und so. Und ich finde, es ist auch eigentlich ganz schön, dass das eigentlich nur mit dieser Erinnerung an diesen Mann so einfach quasi schon so kreiert wird irgendwie. Fand ich cool.
Ich fand es auch, ich fand es geschmackvoll. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie, und ich meine, der Verdacht liegt ja gerade irgendwie, wenn man von so einem großen Franchise wie Marvel irgendwie redet, da liegt der Verdacht ja nahe, dass sie es ausschlachten und für sich instrumentalisieren. Und ich finde, das haben sie aber nicht gemacht. Also man merkt dem schon eine Ernsthaftigkeit an. Und das, was du auch gesagt hast, ne, man merkt halt einfach, dass die Schauspielerinnen und auch die Menschen hinter der Kamera sich da irgendwie verabschieden und uns halt da eben auch die Möglichkeit geben, uns nochmal zu verabschieden. Und sie betten das dann halt einfach in die Geschichte auf eine Art und Weise ein, dass wir absolut abgeholt werden, direkt schon am Anfang. Also wir tauchen ja direkt auch schon in die Trauer ein. Ich war ehrlich gesagt noch sehr skeptisch, weil ich finde nämlich, dass für mich die große Schwachstelle in allen Filmen bisher immer Letizia Wright war. Ich fand sie in den anderen Filmen leider nicht besonders stark. Also sie ist halt so ein Comic Relief, ne? Also sie ist halt immer so ein bisschen quirky und kommt
also
so
rein. Also die Shuri-Darstellerin, ne?
Genau, die Shuri-Darstellerin. Und sie kommt halt immer so rein und ist dann halt irgendwie so ein bisschen edgy und irgendwie ein bisschen verpeilt und ist halt so die Junge und macht halt irgendwie manchmal Quatsch. Und ich war am Anfang tatsächlich auch noch nicht wirklich von ihr abgeholt, also von ihrer Trauer, von ihrem Spiel abgeholt. Für mich hat Angela Bassett die erste Hälfte des Films so krass getragen. Also die Frau war so, so, so stark in diesem Film. Und für mich kommt dann erst im zweiten Teil, kommt dann so langsam die wahre Stärke von Letizia Wright durch, wenn sie auf einmal Szenen bekommt, die halt einfach auch eine größere emotionale Tragweite geben können. Also beziehungsweise, nee, die emotionale Tragweite war ja am Anfang, aber die Bandbreite wird halt einfach am Ende erweitert. Und das war dann so der Moment, wo ich verstanden habe, okay, das ist der Grund, warum diese Frauen diesen Film mitspielen. Jetzt verstehe ich's.
Ja, ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst gehabt vor dem Film, dass das so ein bisschen zu so einem Pathos verkommt. Also was du schon meintest, dass Marvel da quasi als Unternehmen so sagt, so ja, wir müssen jetzt hier halt eben mal kurz das irgendwie so einbauen und dann ist der Haken da dran so ungefähr. Aber ich finde, die Trauer um halt den Charakter, aber dementsprechend auch um den Schauspieler, war halt jetzt nicht nur quasi am Anfang in dieser, sag ich, Vorspannszene sozusagen, sondern hat sich auch im Film immer mal wieder so ein bisschen gezeigt. Also so in so kleinen Szenen, zum Beispiel gibt es ja auch diese Szene, wo Shuri mit ihrer Mom am Strand ist, wo sie auch nochmal drüber sprechen oder dass sie dieses Traueroutfit irgendwie verbrennen wollen. Und da geht es ja auch nochmal irgendwie darum, so um wie man sowas eigentlich verarbeitet und wie man mit dem Tod umgeht und so. Und das wurde auch, ich kann mich jetzt gerade an konkret andere Sachen außer dem Ende nicht mehr erinnern, aber ich habe auf jeden Fall in Erinnerung, dass es immer so kleine Momente gab, wo es wieder so aufkam sozusagen. Aber genau, das wollte ich noch am Anfang wissen, wie euch das gefallen hat, weil es ja so ein bisschen auch so vor dem Film steht, sage ich mal, so dieser Tod oder diese Beerdigung. Und jetzt vielleicht erstmal, bevor wir weiterreden, zur Frage aller Fragen. Wie fandet ihr überhaupt insgesamt den Film, Tim?
Also oder Laura, ich war jetzt vorab eher vorsichtig, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt nicht zu eine hohe Erwartungshaltung gehabt, auch dadurch, dass ich eben den Vorfilm nicht so super stark fand, wie schon gesagt. Und ich wurde positiv überrascht. Ich finde den Film, er braucht ein bisschen, um die Gänge zu kommen, aber ich finde, der entwickelt so eine emotionale Wucht. Er sieht verdammt gut aus. Und für mich ist es bisher, würde ich mal sagen, der erwachsenste Marvel-Film. Nicht nur wegen den Themen, die angesprochen werden, auch wie der Film gedreht ist. Also im Sinne von, er ist in den Kampfszenen erstaunlich hart, mit einer Effizienz und Konsequenz, die es bisher sonst meiner Meinung nach im Marvel-Universum noch nicht so gab, beziehungsweise im MCU. Und es ist halt mehr oder minder ein Kriegsfilm.
Wie meinst du Konsequenz bei den Kampfszenen? Also, dass dann auch wirklich man sieht, sterben wie Leute Menschen sterben?
Ja. Man sieht, wie Menschen sterben. Und ich meine, Superhelden haben immer so, Superhelden töten nicht. Und sie gehen immer so vor, dass sie versuchen, ihren Gegenüber, außer es sind Chitauri oder Aliens, dann ist das irgendwie immer über Bord geworfen. Aber grundsätzlich versuchen sie, ihre Gegner nicht zu töten. Ich meine, es ist ja auch immer ganz berühmt über Spider-Man. Und es wird ja auch in No Way Home nochmal verhandelt, dass er nicht tötet. Und das ist so der große Punkt, wo was einen Superhelden von einem Schurke eigentlich unterscheidet. Aber in Wakanda Forever geht jeder for the kill. Ja, wirklich jeder, also egal ob jetzt die Bösewichtsseite oder die Heldenseite, sie gehen immer vor der Kühe. Und sind dann eher erstaunt, wenn mal einer wieder wegläuft. Von
das fand ich auch eine sehr gute Stelle. Ja, das habe ich auch so empfunden. Also die, also ich habe zwischendrin, habe ich mich wirklich auch gefragt, weil es so unerwartet kam. Ja, weil man ist es wirklich auch nicht gewohnt, dass auch die Leute, die wirklich zu den Helden und Heldenseiten gehören, dass die auf einmal keine Skrupel haben. Und das, wie Tim eben schon sagte, und das halt nicht nur bei Aliens, sondern wirklich auch jeder Truckdriver ist gefährdet in diesem Film. Also ja. Es ist wirklich, da ist eine Konsequenz da auf jeden Fall. Ich mochte den Film deshalb ganz gerne, also ich fand, ich hatte am Anfang so meine Probleme reinzukommen, weil ich fand es sehr, also mich hat es ein bisschen überwältigt, dieses krasse immer auf die Emotion gehen. Also ich bin dann irgendwann auch nicht mehr mitgekommen, konnte es dann irgendwann nicht mehr fühlen. Also ich hatte dann wirklich am Anfang, gerade bei dieser Szene am Strand irgendwie mit Shuri und ihrer Mutter, da war ich so ein bisschen, irgendwie holte mich jetzt gerade nicht so hundertprozentig ab. Ich verstehe, was ihr gerade erzählt. Ich verstehe, dass ihr gerade diese Trauer irgendwie nochmal erzählen wollt. Aber ich bin hier, also ich fühle mich gerade zu überwältigt. Aber dann so dem ersten Drittel war ich sehr drin. Also es hat mich echt mitgerissen, was da alles passiert ist. Und es sind viele, viele, viele Themen, die da verhandelt werden. Und es sind viele Emotionen, die da verhandelt werden. Und es gibt viel Potenzial, danach nochmal nachzudenken und zu sagen irgendwie, hey, was ist denn eigentlich gut und was ist böse? Ne? Also wo ist eigentlich die Grenze und wann... Also wie verhält man sich wirklich, wenn man, oder wie sollte man sich verhalten? Was ist Moral? Ja, und das ist was, was man jetzt nicht immer aus Superhelden und Heldinnenfilmen mitnimmt.
Ich meine, es wird ja auch irgendwie mehr oder minder angesprochen, was eigentlich Krieg ist und was eigentlich Krieg nicht nur mit dem Individuum macht, sondern eben auch, was für Konsequenzen das für Völker hat, die Krieg miteinander führen und wie gut man sich überlegen sollte auch, gehen wir wirklich in einen Krieg? Nämlich, das könnte halt alles zerstören.
Ja, ich habe das Gefühl, so sage ich mal, so Zerstörung oder eventuell könnten Dinge passieren, wenn wir jetzt diese Mission machen. Das wird in vielen Marvel-Filmen jetzt nicht so abgehandelt. Da heißt es dann immer so, ja, wir müssen jetzt den Bösewicht oder die Bösewichtin stoppen. Aber wenn wir dabei 10 Wolkenkratzer einreißen, dann ist das alles für die gute Sache so ungefähr. Also ich weiß nicht, manchmal wird das einem da nicht so präsent gemacht. Ich fand auch, also ich war so ein bisschen fertig nach dem Film, also nicht so jetzt, dass ich geweint habe oder so, aber ich war so, obwohl es auch in dem Film einige Stellen gab, an denen ich ein bisschen geweint habe tatsächlich, aber ich war so, nach dem Film so, oh mein Gott, ist das so viel passiert irgendwie. Also wir haben ja einfach diese ganzen Trauerelemente, das sowieso schon so reinhaut, aber dann ist auch einfach, gab es irgendwie viel Handlung und auch viel Action und viele unterschiedliche Orte und Handlungsstränge und mein Kopf hat danach auch so ein bisschen geraucht. Also ich war auch, also ich fand den Film auch gut, mir hat er auch sehr gut gefallen. Ich hatte auch dieses Gefühl von, ist das irgendwie so erwachsen und so, es fühlt sich irgendwie so echt an alles. Aber ich dachte danach auch gleich, okay, ich würde den Film gerne auch nochmal gucken, wenn ich jetzt schon so ein bisschen weiß, worauf ich mich einlasse und dass ich einige Stellen dann nochmal irgendwie anders wahrnehme. Und ja, ich hatte so das Gefühl, ich bin gerade so eine Runde gejoggt oder so. Also es war so sehr, weiß nicht, hat mich auf jeden Fall irgendwie so, hat so körperlich Spuren hinterlassen auch, weil so viel los war.
Und ich finde es immer ein gutes Zeichen, wenn man am Tag danach noch merkt, dass der Film nachhallt. Und das hast du bei wenigen Marvel-Filmen wirklich. Also ich hatte es beim ersten Film auch, dass der Film bei mir noch nachgehallt hat, weil ich eben das Gefühl hatte, okay, hier werden halt eben Sachen verhandelt. Hier in dem Film ist es auch wieder so. Und es ist halt einfach auch schon wieder, es fühlt sich super aktuell einfach an. Also ich glaube auch, dass wir den Film einfach auch nochmal anders lesen mit der ganzen Erfahrung, die wir im Moment gerade machen, mit Krieg in Europa, mit der Unsicherheit, die dadurch entsteht, mit der Unsicherheit, die auch dadurch entsteht, dass wir immer noch nicht so ganz genau wissen, irgendwie, was passiert hier eigentlich alles gerade. Und diese ganzen Sachen, die spielen natürlich in den Film auch mit rein, indem man ihnen halt eben, wenn man ihn konsumiert, kannst du ja nicht dein anderes Empfinden und deine anderen Erfahrungen, die du gerade machst, irgendwie abstellen. Und obwohl man irgendwie entflieht, ne, man versucht ja der Realität zu entfliehen, indem man einen Film schaut, nimmt man ja immer trotzdem so sein eigenes Gepäck mit in so einen Film rein. Und das fand ich interessant, wie ich gemerkt habe, wie bei mir da Sachen miteinander verschmolzen sind. Und dadurch dann eben diesen Nachhall irgendwie entwickeln, so dass ich jetzt einen Tag später immer noch so drüber nachdenke und irgendwie, ja, merke, okay, das beschäftigt mich einfach und da ist noch was in mir verhandelt werden will.
Ja, bei mir ist das auch so. Ich habe auch schon direkt nach dem Film oder eigentlich auch im Film schon drüber nachgedacht, aber auch danach so, wenn es jetzt wirklich quasi eine Nation auf der Welt geben würde, wo dann auf einmal bekannt werden würde, dass diese Nation unglaublich reich ist und es da diesen einen Stoff gibt, der mega wertvoll ist und so, dann, also ich habe auch wieder so ein bisschen das Vertrauen in die Menschheit verloren, weil ich dachte, natürlich würden irgendwelche westlichen Länder kommen und da alles abfacken und natürlich ist dann, also da habe ich auch gedacht, so wie wäre dann sozusagen meine Reaktion als das Land, so ja, ich muss mich dann natürlich abschotten und meine Leute retten oder beschützen, auch wenn ich ursprünglich mal ja, eigentlich meine Hilfe angeboten habe, aber natürlich creepen dann wieder irgendwelche westlichen Leute da an und ja.
Lisa, das Wort, das du suchst, ist Rohöl.
Suche ich das? Achso. Ja, stimmt, du hast recht. Oh Mann, ja, ist, was Laura schon meinte, es ist too close to home. Also ich meine, natürlich beeinflussen ja aktuelle Geschehnisse dann auch wiederum die Filme und das ich meine,
du musst nur alles. Du musst dir nur mal Libyen anschauen. Wer ist nach dem Libyenkrieg und nach dem arabischen Frühling da eingerückt, hat zwar die Rebellen dann quasi unterstützt, mit Bombenunterstützung und sonst was, aber wer hat danach die ganzen Verträge abgeschlossen für Rohöl und hat die ganzen Quellen besetzt? Das waren Frankreich und Britannien.
Also ich meine. Also ich wollte jetzt damit auch nicht sagen, dass das noch nie in unserer Menschheitsgeschichte passiert ist, sowas, weil das hat, was du gerade erzählt hast, hat auch schon wieder leichte Kolonial-Vibes irgendwie. Aber ich finde, wenn man quasi, man hat ja hier so ein futuristisches Element, wo man denkt, so, oh krass, irgendwie, es gibt diesen einen Stoff und den haben jetzt Leute auf einmal und was passiert wohl, wenn sie ihn der Welt anbieten? Das ist dann ja eigentlich, ja, ist dann im Endeffekt nicht so futuristisch, sondern eigentlich, wie du gerade sagst, eine direkte Allegorie irgendwie oder Metapher dafür.
Ja, im Prinzip bezieht sich der Film ja auch konkret darauf, eben auf diese aktuellen Sachen. Ich meine, das ist ja eigentlich nur eine Allegorie darauf, was eben schon in der Welt passiert. Und ja, bringt eben nur an einen neuen Rohstoff ins Spiel, der wirklich exklusiv in einem Land quasi zu finden ist, beziehungsweise jetzt womöglich auch in zwei. Aber damit greife ich jetzt vielleicht schon ein bisschen zu weit vor.
Ist ja vielleicht fast schon ein guter Übergang eigentlich zum nächsten Thema.
Ich hätte da nur noch kurz eine Meinung von euch. Hattet ihr auch so das Gefühl, dass der Film trotzdem krass in Gefahr läuft, überladen zu sein und auch ein bisschen gehetzt zu sein. Nämlich hatte in, also gerade auch, was ihr jetzt beide beschrieben habt, also vor allem du, Lisa, so dieses Gefühl danach, dass man irgendwie so ein bisschen geplättet ist, das ist ja nicht nur durch die Themen, sondern auch, wie der Film erzählt wird. Und ich hatte schon das Gefühl, dass man teilweise ganz schön zack, 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 da ist so viel passiert und so viele Themen werden verhandelt und so viele Figuren werden eingeführt und Völker und dies, das. Ich fand den schon ganz schön voll. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch einige Leute sich den anschauen und danach rausgehen und denken, ich habe nicht die geringste Ahnung, was in dem Film überhaupt alles passiert ist.
Ich glaube, dass viele Sachen, die angesprochen werden, gar nicht rüberkommen. Ich glaube, das ist eher die Gefahr, dass Leute drüber, also die Gefahr hast du halt natürlich eigentlich immer, ne, dass Leute halt einfach nicht alles sehen, was jetzt angesprochen werden will in dem Film. Und das ist ja auch okay so. Ja, also du musst ja auch nicht wirklich jede Einzelheit, jeden kleinen Gedanken, den die Filmemacher und Macherinnen da hatten, irgendwie so aufsaugen. Ja, also du kannst ja da eben auch was Eigenes irgendwie draus machen. Ich fand es aber gut, dass es so war. Also ich stimme dir dazu, es ist mega viel. Es ist richtig krass viel und du gehst raus und bist so, wow. Aber ich mochte das. Ich mochte das deshalb, weil ich halt einfach das Gefühl hatte, okay, der Film fordert was von mir. Und ich war in dem Moment auch bereit, das zu geben. Und ich stimme euch aber zu, dass das natürlich ein Film ist, wo ich drüber nachdenke, bevor ich den jetzt nochmal konsumiere. Weil es nicht so ein Film ist, den ich halt mal so irgendwie abends mal einfach weg.
So entspannt irgendwie so, ne?
Ja, sondern es ist eher was, wo ich wirklich auch nochmal wirklich eintauchen will und nochmal verstehen will und nochmal die, also weil ich bin mir sicher, dass ich Sachen auch verpasst habe, die halt einfach irgendwie angesprochen werden. Und deshalb, also ich fand das ehrlich gesagt positiv. Das hat halt vielleicht auch was damit zu tun. Wir sind halt nun mal auch in einem Zeitalter, wo irgendwie die Aufmerksamkeit von uns halt einfach auch irgendwie stark in alle Richtungen gezogen werden. Also im Grunde genommen so eine Aufmerksamkeitsrezension im Grunde genommen, ne? Weil im Grunde genommen, wir haben so viel, auf das wir aufmerksam sein wollen. Und ich fand zum Beispiel einen super interessanten Kommentar bei unserem YouTube-Channel jetzt erst vor kurzem.
Ah, da habe ich auch gerade dran gedacht.
Ne, also nein, ich möchte gerne, während ich dieses Video von euch konsumiere, möchte ich auch noch auf meinem Handy scrollen können. Dementsprechend müsst ihr hier alles übersetzen für mich. Wo ich auch schon so dachte, warte.
Okay, das ist voll die gute Abbildung von unserer Gesellschaft oder unserem Technologieverständnis quasi.
Genau, du hast nicht die 10 Minuten, dieses Video zu gucken, um nur das Video zu gucken. Du musst dieses Video gucken und gleichzeitig noch andere Sachen machen. Und wahrscheinlich noch 2 andere Sachen gleichzeitig. Und das ist so krass, wenn du drüber nachdenkst, dass wir alle im Moment gerade so an Sachen auch rangehen und abwägen irgendwie so, wie viel Aufmerksamkeit fordert das von mir und wie viel Aufmerksamkeit habe ich noch für was anderes übrig. Dieser Film, wenn du da einen Second Screen machst währenddessen, da wird dir so viel entgehen. Und das ist kein Film, wo du noch auf deinem Handy irgendwie rumdaddeln kannst. Weil er dir sonst mit dem Arsch ins Gesicht springt.
Ja, also ich finde, der Film ist übrigens, ich habe es extra nochmal nachgeschaut, 2 Stunden und 41 lang. Und der Film kam mir nicht so lang vor. Also normalerweise, wenn Filme so lang sind, hatte ich das, oh, ich erinnere mich gerade an, oh, wie hieß denn der Film jetzt? The Shining Sequel?
Doctor Sleep.
Genau, und ich weiß noch genau, wie ich da, der war irgendwie auch 300 Jahre lang, und ich weiß noch, wie ich da mit Sebastian von Filmstarts im Kino saß und wir uns einfach wirklich zwischendurch angeguckt haben, von wegen so, wie lang ist dieser Film? Was passiert da? Und das hatte ich jetzt,
So ging's mir bei S2.
Ach so.
So ging's mir auch bei S2.
Bei S2 ist aber auch das Finale nochmal fast eine Stunde lang. Das Finale, das war so furchtbar anstrengend. Ich dachte, zwischendurch, ich gebe mir gleich die Kugel. Ja.
Waren wir nicht auch zusammen in S2? Ich glaube, auch Yves von Moviepilot saß, glaube ich, auch.
Ich war auch in S2. Oh, das heißt, wir saßen wahrscheinlich, da kannten wir uns noch gar nicht so, da saßen wir wahrscheinlich im gleichen Kinosaal und haben es aber nicht gemerkt.
Wir kannten uns definitiv schon.
Ach so, ja, wir kannten uns. Aber wir haben nicht interagiert, glaube ich. Ist ja auch egal. Darüber wollte ich gar nicht sprechen eigentlich. Ich wollte nur sagen, dass der Film eigentlich super lang war und ich aber ganz oft, wenn Filme so lang sind, so zwischendurch schon mal denke, so puh, der Film ist lang, oh, da komme ich so kurz aus der Story raus. Und ich glaube, ich habe es einmal so, ich hatte eher so einen Überraschungsmoment, dass ich so irgendwann dachte, hey, der Film läuft irgendwie immer noch und ich habe irgendwie mich gar nicht gelangweilt. Also so, ich hatte gar nicht so das Gefühl von Längen. Ich hatte in einer Szene habe ich gedacht, so, oh, ist jetzt schon, wird jetzt sehr lange erzählt, und zwar als Shuri und die Wissenschaftlerin zum ersten Mal in der in dieser Unterwasserwelt waren. Da hatte ich so ein bisschen, also da wurden eigentlich auch wichtige Sachen gesagt, aber es hatte, war auf einmal, ich glaube, es lag daran, es war sehr langsam im Vergleich zu anderen Sachen, die drumherum passiert sind, und sehr fokussiert auf ein Thema, deswegen.
Wisst ihr, wo ich das auch noch hatte? Ja. Und jetzt gleich, jetzt dürft ihr mich alle hassen. Mhm. Beim letzten Star Wars Film, da habe ich auch gedacht so, oh mein Gott, warum geht's, warum rennen wieder alle in diesen Räumen rein und raus und ballen alle durcheinander? Warum ist das jetzt schon die 10. Szene, die genau gleich funktioniert?
Beim letzten Star Wars Film habe ich mich andere Sachen gefragt, glaube ich, als die Länge. Oh, den habe ich
die Länge hat, da habe ich mich echt auch zwischendrin gelangweilt. Ich habe echt wirklich auch überlegt, ob ich rausgehe.
Aber du magst auch kein Star Wars, Laura. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran.
Ich mag das Star Wars 8 total gerne.
Ah, okay, ja dann. Aber dann fand ich, ja, Star Wars 9, da kann man eigentlich einen eigenen Podcast drüber machen. Ja. Und zwar, ich habe den seitdem nicht mehr gesehen. Haben wir schon? Okay. Ohne mich. Weil ich nämlich da irgendwie immer nur diesen Satz von, aus irgendeinem Grund ist Palpatine zurück im Kopf, aber wenn ich an den Film denke. Aber ich muss den, glaube ich, nochmal schauen. Oh, ja, aber ja.
Allein bei, also wenn ihr schon wieder damit anfangt, da, ich werde allein da schon wieder müde, wenn ich an die Filme denke. Also das ist okay. Auch so.
Das heißt, wir brechen das Thema. Das, bevor es hier traumatisch wird, brechen wir das ab und reden jetzt mal über die neuen Feinde oder die neuen Gegner im Film. Black Panther 1 hat ja damit geendet, dass König T'Challa der Welt von der Existenz Wakandas erzählt hat und auch den Reichtum und die Technologie-Expertise des Landes offenbart hat. Und vor dem Film hieß es ja, dass es eine neue Macht geben wird. Und ich habe irgendwie erwartet so ein bisschen mehr, dass es halt die westlichen Nationen sind, die sich dann das ganze Vibranium snacken. Also jetzt vor den Trailern und so. Und das haben sie ja auch versucht. Das haben wir am Anfang ja auch gesehen, das wurde uns präsentiert, aber dann sind jetzt ja komplett neue, oder jedenfalls in der Filmwelt, neue Player auf der Bildfläche erschienen, die Talokans heißen die, glaube ich, wie heißen die auf Deutsch auch so?
Talokan wahrscheinlich, oder so.
Talokans. Ich weiß gar nicht, Tim, du bist ja so ein Comic-Experte, hast du die Black Panther Comics gelesen eigentlich? Also kommen die da auch, wann kommen die da vor, weißt du das?
Ich habe nicht die Black Panther Comics gelesen, ich habe meistens dann, wenn dann eher Avengers, wenn Black Panther mit aufgetreten ist oder irgendwelche X-Men-Stories in die Richtung geführt haben. Ich meine, Storm ist ja in den Comics zumindest zwischenzeitlich auch mit T'Challa verheiratet und die haben ein Kind zusammen. Okay. So ein bisschen Gossip.
Nebenbei. Muss mal so rein zu sprinkeln. Aber das heißt, wir gucken alle mit der Film, also für uns ist jetzt quasi alles neu mit den Talokans und Namor.
Ja, aber soweit ich weiß, gibt's die Talokans, oder wie auch immer man sie ausspricht, bin mir jetzt gerade selber nicht sicher, gibt's, glaube ich, in den Comics gar nicht. Ich glaube, da ist das eher, soweit ich weiß, gibt's da Atlantis.
Ja, es ist halt, ich glaube aber, es ist, dass sie es einfach anders genannt haben jetzt, oder?
Ich nehme an, dass sie es einfach geändert haben, damit es einen Unterschied zu Aquaman gibt.
Ja.
Also das ist meine Logik. Nämlich, ich habe mich am Anfang schon so gefragt, okay, die kommen aus dem Wasser, die leben alle im Wasser, aber haben irgendwie Federhüte auf. Man ist natürlich Talokan ist ja orientiert an dem Maya. Und an dem Maya folgt die dann quasi. Also es wird im Film dann erklärt, dass sie ins Wasser gegangen sind, um quasi den Krankheiten der Conquistadores zu entkommen. Also die Erklärung ist noch ein bisschen langwieriger. Es gibt einen ganzen Rückblick dafür. Aber das ist dann quasi die Erklärung, warum die auch noch irgendwie Federhüte aufhaben und allgemein angezogen sind wie die Mayas im Prinzip.
Und auch noch die gleiche Sprache sprechen, ne?
Genau.
Ja. Ich fand die Backstory echt stark. Mhm. Also ich fand das, die hat für mich richtig viel Sinn gemacht und gibt dem Ganzen einfach auch nochmal so eine andere Tragik.
Ich finde die auch voll kreativ, also natürlich angelehnt an die Besiedelung von den Spaniern so, aber ich finde irgendwie ist das auch voll einfach eine gute Idee gewesen, das zu machen, so jetzt rein neutral gesehen, also das einzubauen.
Ist halt auch und vor allen Dingen ist das Thema auch wieder, ne? Es greift das Thema vom Film wieder auf.
Und ist allgemein wesentlich interessanter als Atlantis.
Ja, absolut. Ich muss aber auch sagen, dass also gerade wenn wir dann unten sind und dann eben die Stadt sehen, das ist also die große Unterwasserstadt, mir angenehm aufgefallen ist, dass sie halt einfach nicht wie Atlantis aussieht und aus irgendeinem Grund alles golden glitzert, sondern dass halt wirklich die Sachen mit Algen überwachsen sind, dass also es ist realistisch, ja, es sieht aus, als würden die da wirklich, als wäre es unter Wasser und es ist nicht so eine Aquaman, alles sieht irgendwie so ein bisschen nach Barbie aus.
So ein Feentraum im Prinzip, so alles glitzert und leuchtet, es ist schön. Und da ist ein süßes Seepferdchen und ein sehr großes Seepferdchen.
Ja, stimmt, es ist alles so ein bisschen abgewrackter Grunge-Unterwasser-Style oder so.
Dafür gibt es aber keine Lavakrabben, also...
Das fand ich aber gut. Ich mag ja keine Krebse. Also wenn da wieder so ein Krebs auf dem Bildschirm erschienen wäre, wäre ich wahrscheinlich so, peace out, Leute. Nee, aber ich fand das auch cool. Ich fand, vor allem am Anfang war ich ein bisschen verwirrt. Also es gab ja sozusagen diesen Empfangsraum, nenne ich ihn jetzt mal, bevor man in die eigene Stadt überhaupt gegangen ist, wo Shuri dann am Anfang auch war mit der Wissenschaftler-College-Frau. Und dann ist ja Shuri irgendwann unter Wasser in ihrem Space-Anzug sozusagen gegangen. Und erst war da so alles dunkel, außer ihrem Anzug. Und ich habe mich so gefragt, okay, wenn da unter Wasser diese Stadt ist, ist das da auch alles so dunkel? Also wie machen die das dann? Also sehen die einfach nichts die ganze Zeit? Aber die hatten ja anscheinend dann mit Vibranium so ein bisschen ausgeleuchtet dann. Oder war das
bei Vibranium? Ja, hat so eine Lampe entwickelt, ja.
Ja, so eine Art künstliche Sonne hat er gemeint. Also er sagte wortwörtlich, ich habe meinem Volk die Sonne aus der Oberwelt quasi so hier unten hingebracht.
Das habe ich ganz vergessen. Stimmt, ja. Genau. Wie fandet ihr denn die Talokans oder die ganze Story? Also, dass das quasi jetzt so neue Feinde gibt und wie fandet ihr die? Also, wir haben die ja schon ganz am Anfang kennengelernt. Da hatte ich dran gedacht, ich wollte unbedingt mal diesen Kristen Stewart-Film gucken, diesen Underwater-Film, wo die irgendwie in so einer Unterwasserstation sind und dann werden die von irgendeinem Viech angegriffen. Und
das ist
da
ganz lustig.
Ja, ich finde sowas irgendwie auch immer cool. Ich wollte ihn eigentlich voll schauen und dann gab es, glaube ich, irgendwie kein Kino oder ich habe den verpasst oder auf jeden Fall hatte ich da so ein bisschen den Gedanken am Anfang. Da war es ja noch so ein bisschen mysteriöser und die hatten noch nicht diese ganze Mythologie. Also fandet ihr das cool, wie die so also als Feinde etabliert wurden oder dass es die jetzt gibt im MCU quasi?
Also ich finde es eigentlich ziemlich interessant. Problematisch ist vielleicht eher, dass Wakanda selbst noch nicht so super etabliert ist. Ich meine, Wakanda kam jetzt schon in mehreren Filmen vor und es gibt da schon so Konfliktzonen. Aber ist okay. Jetzt hast du nochmal einen anderen Player mit einer, ich würde mal sagen, ähnlichen Vorgeschichte wie Wakanda selbst im Verhältnis quasi zur Außenwelt. Nur, dass die Talokans noch wesentlich geschädigter sind durch den Kontakt und ihre Erfahrungen mit den Kolonialmächten und mit der Oberwelt in dem Fall und noch isolierter in dem Sinne waren, weil sie eben so weit unter der Wasseroberfläche waren, dass sie jetzt, was oben auf der Erde passiert ist, mehr oder minder ignorieren konnten, solange niemand unten nach ihren Vibranium-Vorräten sucht. Während Wakanda an der Oberfläche wesentlich aktiver Bedacht drauf war, geheim zu bleiben und gleichzeitig aber auch einen Blick auf die Außenwelt zu richten. Und das haben eben die Talokans eben nicht in der Weise gemacht. Nämlich Wakanda war einfach auch darauf angewiesen, wir müssen wissen, was hier oben stattfindet und die hatten ihre Spies überall und so weiter. Und im Prinzip ist bei den Talokans das genaue Gegenteil der Fall, weil sie das gar nicht nötig hatten und auch nicht nötig hatten zu sehen, ob sich die Menschheit, in welche Richtung sich die Menschheit oben entwickelt.
Naja, wobei sie ja schon auch immer mal wieder oben waren. Also es gibt ja einen Grund, warum es die Legenden von Namor gibt, ne? Also die Bewohner von gewissen Stränden haben ihn ja trotzdem auch gesehen. Also so ein bisschen auch wie Aquaman, ne? Dass man irgendwie weiß, okay, es gibt da diesen Menschen, der da irgendwie ab und zu mal aus den Wellen auftaucht. Was ich halt interessant finde, oder jetzt auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, ich meine, ja klar, Wakanda musste sich halt natürlich auf eine andere Art und Weise nochmal abschirmen. Also sie mussten sich verstecken. Und der ursprüngliche Plan von den Talokens ins Meer zu gehen, um sich dadurch zu schützen, hat ja auch wunderbar funktioniert, weil erstmal die Technologie gar nicht da war, dass die dort unten aufgefunden werden können oder die Menschheit überhaupt irgendwie in die Tiefen des Meeres irgendwie vordringen kann. Das kommt ja jetzt erst eben durch Technologie. Ich fand halt in dem ganzen Zusammenhang auch nochmal sehr interessant, also zwei Szenen, ne, die Anfangsszene irgendwie, wo in Genf die Königin Ramonda eben auch eine Ansprache hält und ja auch wahnsinnig sehr, sehr aggressiv auch ist, ne, und irgendwie sagt irgendwie so, ihr seid präsent. Diejenigen. Ja, ja, sehr, sehr präsent und sehr, aber auch sehr, sehr präzise auch irgendwie das benennt irgendwie, ne, und
sagt, das war eine gute Ansprache, fand ich.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also sie macht dann totalen, sie stellt sich da irgendwie auch hin und sagt auch, ihr könnt es mit uns so nicht machen. Also ihr geht jetzt gerade davon aus, weil der König tot ist, dass wir angreifbar sind, aber wir sind nicht angreifbar und wir greifen euch jetzt zurück an und wir verteidigen uns. Ja, also das fand ich auch richtig, also wirklich richtig krass, ne? Und aber auch nochmal die Gesichter irgendwie dann von den jeweiligen Diplomaten irgendwie aus, in dem Fall jetzt Frankreich und USA. Und dann aber auch nochmal die Szene irgendwie mit unserem Agent Ross in der Küche.
Ja, ja.
Wo er dann irgendwie auch meint, irgendwie so, ja, stell dir mal vor, die USA hätten Vibranium, ne? Also wo würden wir jetzt irgendwie stehen, wenn die USA das hätten? Und also so wie Wakanda damit umgeht, ist ja im Grunde genommen super verantwortungsvoll, weil sie halt sagen, sie schirmen es halt so ein Stückchen ab.
Mhm. Es gibt ja auch eine sehr gute Parallele eigentlich dazu. Was wäre, wenn Amerika das und das hätte, was sonst niemand hat? Und dann nehmen wir mal die Atomwaffen. Und du siehst ja, wie Amerika quasi auch das Monopol auf Atomwaffen. Also ich meine, sie haben nicht das Monopol. Es gibt auch andere Länder, die das haben. Aber wie jetzt zum Beispiel im Kontakt zum Iran oder so, wie aktiv Amerika auch versucht, dass niemand anderes das bekommt. Weil es einfach ein Gefahrenpotenzial hat auch. Und das Gleiche wird ja aber auch bei Vibranium gesagt, dass das ist ja eben auch, das wird in einer Szene ja genannt, dass es zur Produktion von Massenvernichtungswaffen genutzt werden kann. Deswegen ist ja, wir reden hier nicht nur von dem Rohstoff an sich, sondern wir reden von dem Rohstoff, der als Massenvernichtungswaffe verwendet werden kann. Und da sieht man ja dann schon die Parallelen, wie USA zum Beispiel solche Ressourcen verteidigt.
Ja, und ich fand auch vor allem, weil du gerade die Szene in der Küche angesprochen hast, Laura, ich fand die Reaktion von hier Martin Freemans Ex quasi, also der Chefin da von dem Laden, fand ich irgendwie auch so krass, weil einerseits war es so super over the top, weil sie war einfach so, also es geht um die Frage, ja, stell dir vor, was wäre, wenn halt Amerika oder die USA diesen Rohstoff besäßen, und sie nur so, hey, ja, beste Leben, das habe ich mir schon immer gewünscht, voll geil. Und nicht nur so, es war so richtig, die Reaktion war so richtig unerwartet, weil sie so mega, also es war so ein bisschen unerwartet komisch auf einmal für mich, aber genau dadurch war es irgendwie so gruselig, weil sie das auf einmal so wie nebenbei, wie so einen lustigen Joke irgendwie so formuliert hat. Und ich war nur so, nein, das ist voll schlimm.
Ja, Bro. Mehr oder minder sagt sie ja, davon träume ich nachts.
Ja, ja, genau. Und ich war nur so, ja, also das ist natürlich auch wieder ein, es gibt bestimmt viele Leute, die von sowas nachts träumen, und das ist gruselig. Aber ich finde, was mir aufgefallen ist bei quasi dem Kampf jetzt der zwei Gruppen, also von Wakanda gegen die Talokans oder Talokans, dass ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es euch so auch so ging, ich hatte so ein bisschen Probleme, sage ich mal, damit, oder es war vielmehr so ein bisschen schwierig zwischendurch, die wirklich so als Feinde anzusehen, weil, oder halt als diesen neuen großen Gegner, weil ich habe so drüber nachgedacht, naja, wenn ich so einen Unterwasserstaat führen würde, was natürlich super realistisch ist, und dann ist jemand da von Wakanda und erzählt auf einmal der ganzen Welt, dass es Vibranium gibt, und dadurch bohren Leute jetzt unten in meinen Gewässern darum, dann wäre meine Reaktion jetzt auch so, Leute, also ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen eure Schuld, weil ihr das allen erzählt habt, dass es diesen Rohstoff quasi auch dort gibt und so, also dann könnt ihr uns jetzt auch helfen, oder ging euch das auch so? Ist ja im Prinzip spielt ja auch so ein bisschen, ja, wieder in die Komplexität rein von halt, was wir schon mal am Anfang erwähnt haben. So, was passiert, wenn man jetzt Krieg führt und, ja.
Ja, eben dadurch fand ich das aber halt auch so interessant. Und wie gesagt, der Film ist ein Kriegsfilm und der verhandelt eben genau die Punkte. Das ist manchmal, du magst ideell auf der gleichen Seite stehen, aber nur weil du ideell auf der gleichen Seite stehst, riskierst du einen Weltkrieg, worauf es dann rauslaufen würde. Zwei Staaten gegen den Rest der Welt. Und das wird ja im Prinzip verhandelt. Oder ob dann eben, wenn die eine Seite nicht zustimmt, dann musst du sie halt zerstören. Nämlich eine Seite steht dann steht die eben auf der anderen Seite. Es gibt da nicht so ein Dazwischen. Und sie wollen im Prinzip Wakanda eben nicht zuerkennen, dass sie quasi die Schweiz sind.
Ja, es gab ja auch ein bisschen Parallelen, fand ich, zum ersten Film, wo, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, der eine Dude quasi ankam und sagte, ja, er möchte jetzt König von Wakanda werden, weil er das Vibranium dann halt nutzen will, um halt eben schwächere Leute, die jetzt immer benachteiligt wurden, zu stärken. Und das ist ja eigentlich auch quasi eine Motivation, die in dem Kosmos dann irgendwie Sinn macht, aber dann da deswegen halt einen Krieg mit allen anzufangen, ist natürlich dann auch wieder nicht so geil. Und das war jetzt ja auch in dem Film eigentlich mehr oder weniger so. Ja, genau. Wenn ihr dazu jetzt nicht nochmal irgendwas kundtun möchtet, würde ich jetzt schon zum nächsten Punkt übergehen, und zwar zu Shuri. Wir haben sie ja schon ein bisschen angesprochen. Und Laura hat ja auch schon gesagt, dass sie im Prinzip in dem Film schon eine große Entwicklung gemacht hat oder auch für Laura sozusagen so eine Entwicklung dann präsent wurde. Im ersten Film haben wir sie ja, wie gesagt, so ein bisschen, also eigentlich nur als die Schwester von T'Challa kennengelernt, und sie war so ein bisschen halt das Tech-Comic-Relief, und jetzt bekommt sie ja mehr Tiefe. Also wir haben ja, wie gesagt, von Anfang an gesehen, wie sehr sie der Tod von ihrem Bruder mitnimmt, und sie verarbeitet das eigentlich gar nicht richtig und sie vergräbt sich so ein bisschen in Arbeit, und dann verliert sie auch noch ihre Mutter. Oh, das fand ich auch so schlimm irgendwie, dass sie da wirklich ja alle Leute verliert, und wird dann ja zum Black Panther und muss auch entscheiden, was für ein Panther sie jetzt sozusagen wird, also ob sie sich jetzt von ihren Rachegedanken so einnehmen lässt oder nicht. Und ja, Tim, wie ging's dir denn da? Ist das so ein bisschen wie bei Laura, dass du da erst gar nicht so mitfühlen konntest oder dass nicht so ganz dabei warst? Oder wie hat dir so der Weg gefallen von ihr?
Also zur Einordnung von meinen Gedanken dazu, mir ging's da vorab ähnlich wie Laura. Ich hatte so das Gefühl, okay, wir haben hier diese quirky Tech-Lady-Sidekick. Das ist ja wirklich so ein Archetyp, den hast du ja wirklich in extrem vielen Filmen so. Tech-Leute, die sehr viel reden und irgendwie lustig sind. Und jetzt ist das aber die Hauptfigur, und die ist die dramatische Hauptfigur von dem Film. Und ich war vorab extrem gespannt, wie sie das machen wollen, wie sie diese Verwandlung von diesem Sidekick zur Hauptfigur, zur tragischen Heldin im Prinzip machen. Und ich meine, das ist ja so das Äquivalent von, okay, Mission Impossible, Ethan Hunt ist tot und Simon Pegg ist jetzt die Hauptfigur. und das ist erstaunlich, also für mich hat das erstaunlich gut funktioniert auch wieder. Ich hatte jetzt am Anfang gar nicht mal so viel Probleme damit, also wie jetzt du, Laura. Das ist eher, glaub, so die Grundüberraschung von dem Film, weil der Film halt sofort emotional draufdrückt. Ich fand, es war von ihr jetzt auch nicht schlecht gespielt. Aber klar, wenn man sie jetzt so gegenüberstellt gegen Angela Bassett, die Königin spielt, ist es natürlich aber auch eine krasse Konkurrenz. Ich meine, das ist halt wirklich eine Schauspielerin mit einer Würde, die so eine krasse Würde ausstrahlt. Einfach, die muss gar nicht noch zusätzlich schauspielern. Sie strahlt einfach schon so Respekt aus.
Ja, und sie ist halt, krass.
Sie spielt eine Figur, die jetzt erstmal immer so quirky, sidekickmäßig da war, und jetzt ist sie traurig. Okay. Und dann kommt man halt in den Film, rein, und mehr oder minder erlebt man ja dann an der Seite von ihr so auch ein bisschen die unterschiedlichen Trauerphasen, wie dass sie erst das alles von sich wegstößen, sich in ihrer Arbeit vergräbt, also im Prinzip so das, wie nennt sich das in den Trauerphasen, da gibt's ja so diese fünf
Phasen oder so.
Ja,
ne?
Dass sie halt erst so dieses Leugnen hat und dann diese Wut, dann als sie in der Welt, also als sie sich die synthetische Blume dann, Black Panther Blume, dann ist, dass sie quasi auch so ein Verhandeln hat und dann wütend ist, dass Es Killmonger ist, der sie in dieser Ahnenwelt eigentlich erwartet und eben nicht ihr Bruder oder ihre Mutter.
Ja, oder auch enttäuscht ist eigentlich, ne? Also sie überspielt es so ein bisschen mit Wut und so, drückt das so weg, aber eigentlich, ich glaube, verletzt sie es voll, weil sie sagt ja noch später, es hat niemand auf sie gewartet, so. Und das war auch so traurig.
Das wird aber später aufgelöst, oder? Sie hat ja ihre Mutter dann später trotzdem noch gesehen, oder?
Ja, genau. Aber am Anfang denkt sie ja so, ja, da war halt niemand und kann ja irgendwie gar nicht richtig sein. Und warum sehe ich, aber dann hat sie es ja versucht, sozusagen so ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Und
aber auch, ich glaube, wegen der Implikation, was hat das eigentlich zu bedeuten? Also wenn Nakia sie dann halt einfach fragt, irgendwie, wen hast du gesehen? Und sie müsste dann in dem Moment zugeben, dass sie Killmonger gesehen hat. Das hat ja natürlich auch die, das hat ja eine Tragweite, ja. Mhm. Das heißt ja dann eben auch, okay, sie entscheidet sich für die böse Seite, ne? Auf so eine gewisse Art und Weise, weil er hat ja auch eine Diskussion angestoßen und hat ja da auch einen relativ starke Meinung vertreten, die man ja auch irgendwo nachvollziehen kann, ja. Und das ist aber genau dieser Kampf, den sie jetzt eben führen muss, ne? Also wie geht sie jetzt einfach mit dieser ganzen Situation um? Und es ist natürlich am Ende eine Entscheidung und auch eine Geschichte, die so alt ist wie die Zeit, weil das
zwischen Gut und Böse entscheiden.
Ja, nee, auch dieses, ich habe alles verloren, gehe ich jetzt in die Rache oder gehe ich in die Vergebung? Und wir haben natürlich vorher schon so eine, auf eine gewisse Art und Weise Indizien dafür bekommen, wie sie sich entscheiden könnte, weil ich meine, wenn sie dann mit Namor verhandelt, sagt sie ja schon in der Mitte des Films, hey, wir müssen doch auch versuchen, hier eine friedliche Lösung finden zu können. Mhm. Sonst kommen wir hier nicht raus, wir brauchen eine friedliche Lösung. Und dementsprechend kann man natürlich da schon irgendwie sehen, was da eben auch in ihr schlummert. Und ich finde es aber absolut richtig, dass sie erst den Weg der absoluten Rache geht. Weil es ist halt einfach, ist halt super viel jetzt passiert, ne? Also ihr wurde jetzt einfach super viel angetan und sie hat wirklich niemanden mehr.
Und selbst dieser Punkt, also dass sie eben diesen Weg der Rache geht, der kommt ja auch nicht unvorbereitet, sondern sie sagt ja auch schon früher im Film, als sie dann mit ihrer Mutter am Ufer sitzt, sie will tief in sich, wenn sie an ihren Bruder denkt, will sie die Welt brennen sehen.
Ja.
Und das finde ich ist eigentlich gut vorbereitet. Aber ich finde es auch gut, dass es irgendwie, dass ihr vorheriger Charakter nicht komplett weg ist. Also da fand ich zum Beispiel diese Reise dann auch in die USA, als sie dann Riri Williams suchen. Die Wissenschaftlerin, die dieses Gerät gefunden hat, um Vibranium quasi zu detektieren. Und da scheint nochmal so ihr alter Charakter, so dieses Witzige ein bisschen, wenn sie da mit, wie heißt nochmal die Kriegerin?
Okoye.
Genau, als sie da mit Okoye unterwegs ist und sie dann einfach so ein bisschen Sprüche austauschen und sie ist wieder ein bisschen locker, sie ist lässig, wo man so ein bisschen sieht, dass sie auch noch frei sein kann, wenn sie den Raum zum Atmen hat, bevor dann wieder eine Tragödie die nächste jagt im Prinzip.
Da habe ich auch gedacht an der Stelle, am Anfang des Films oder im ersten Drittel sind mir so ein paar Stellen aufgefallen, wo Leute so voll rumgejoked haben und ich dachte dann erst so, oha, wird das jetzt so ein wir schmeißen lustige Marvel-Jokes hin und her filmen, aber dann hat es sich irgendwie richtig gut eingereiht auch und irgendwann war es dann ja auch gar nicht mehr so präsent, aber es war dann irgendwie, hat sich recht natürlich irgendwie in den Film eingefügt.
Ja, auf jeden Fall. Gibt einem halt eher so eine Perspektive, sie hatte in dem Moment gerade die Chance, wieder ins Leben zurückzufinden und sie gibt sich aktiv Mühe, wieder vielleicht ihr früheres Selbst zu finden. Und diese Reise in die USA, wo sie einfach auch vielleicht mal weg ist von Wakanda und einfach auf andere Gedanken kommt und einfach eine Mission hat, die gut für ihr Land ist, da kann sie wieder aufatmen und kommt näher an das, was sie vielleicht davor war.
Meint ihr auch, dass das der Grund ist, warum sie so aktiv danach gefragt hat, Namor zu treffen? Weil, ich meine, es ist ja auch nicht jetzt selbstverständlich, dass sie dann sozusagen auf der Brücke sagt, sie hat zu diesem anderen Krieger so, führ mich mal zu der Person hin, so. Meint ihr, dass da das auch schon so präsent war, dass sie da sozusagen jetzt so eine Mission aufnehmen wollte?
Glaube ich nicht. Das ist eher in dem Moment ein Verhandeln auf Leben und Tod. Und sie spielte die Diplomatenkarte. Sie hat Diplomatenstatus, sie ist die Prinzessin von einem potenziellen Feind, aber auch potenziellem Verbündeten und ihr solltet uns nicht anpissen, indem ihr mich tötet. Nämlich ihre Angreifer sagen ja, tötet die beiden, wir nehmen die Wissenschaftlerin mit oder tötet alle im Prinzip.
Ja, das glaube ich auch. Sie ist ja auch super intelligent. Also sie wird ja auch irgendwie da wahrscheinlich in Windeseile alle möglichen Lösungen durchgegangen sein und hat das dann wahrscheinlich als die beste empfunden.
In dem Fall war das, glaube ich, wirklich einfach nur eine Notlösung, um zu überleben. Und auch vor allem, um das Leben auch von Okoye zu retten, die ja dann auf jeden Fall auch getötet worden wäre, als sie dann bewusstlos mehr oder minder ins Meer gestürzt ist.
Mhm. Ja, das stimmt. Nee, ich finde auch auf jeden Fall, dass die Entscheidungen, die sie dann im Film getroffen hat, auch irgendwie alle Sinn ergeben haben. Und ich schließe mich da Laura an. Es wäre ein bisschen unlogisch gewesen, wenn nach all den Sachen, die sie erlebt hat, sie das dann irgendwie alles einfach so weggesteckt hätte und trotzdem so die happy Superheldin gewesen wäre auf einmal. Also ich fand sie auch total interessant. Ich muss sagen, dazu war es aber eine sehr persönliche Sache. Am Anfang war ich ein bisschen irritiert, weil sie hat ja einen anderen Haarschnitt oder eine andere Frisur. Und sie hat mich die ganze Zeit am Anfang an irgendwen erinnert. Und dann deswegen habe ich so unterbewusst immer so ein bisschen drüber nachgedacht, an wen sie mich denn wohl erinnert. Und dann ist das mir irgendwann im ersten Drittel eingefallen. Dann konnte ich ruhig den Film weitergucken. Weil sie hat wirklich genau dieselbe Frisur wie eine Person, die ich kenne. Und dann war ich so, oh mein Gott, was irritiert mich gerade daran?
Geil.
Genau.
Was mich in den ersten 10 Minuten ein bisschen irritiert hat, war, als sie in ihrem Labor steht und ihre Mutter reinkommt und sich über ihre künstliche Intelligenz aufregt und was das alles für Implikationen hat und dass es sich irgendwann gegen uns wenden wird. Und dann sagt Shuri eiskalt so, nee, ich habe das voll unter Kontrolle. Und ich habe so gedacht, hast du Age of Ultron gesehen?
Ja, bist du dir sicher? Ja, ist dann ja auch ganz witzig.
Also ich fand's ganz lustig, weil sie hat mir später im Film Batman-Vibes gegeben. Also diese tragische Geschichte, die sie irgendwie jetzt mit sich rumträgt und diese Kombination aus ich benutze Technologie, um mich selbst irgendwie sozusagen zu verstärken und dann als Superheldin in den Kampf zu ziehen. Also und auch im Grunde genommen hat sie ja auch so ein Cave, ne, wo sie dann irgendwie neue Sachen dann irgendwie entwickelt.
Und sie kommt auch von oben so rein, als sie zum ersten Mal sich als Black Panther präsentiert, kommt sie durch so ein Loch auch in diese Versammlungsgrube da sozusagen.
Ja, absolut, absolute Batman-Vibes. Und ich meine, also viel eher noch Batman als Iron Man. Weil Iron Man fehlt halt die Tragik.
Iron Man ist ein bisschen die Wissenschaftlerin eigentlich, ne? Also so jedenfalls vom Outfit.
Nicht nur ein bisschen. Ich meine, in den Comics ist Riri Williams ja Iron Heart und sie ist mehr oder minder die Nachfolgerin von Tony Stark. Und
das habe ich mich nämlich gefragt, ja.
Ich habe nicht viel von ihr gelesen. Wenn ich mich richtig erinnere, hat sie, glaube ich, sogar die künstliche Intelligenz in ihrem Anzug ist Tony Stark, mehr oder minder, oder sein Bewusstsein.
Das sah auch so aus im Film, ne? Also rein optisch sah das Bedienfeld und so auch so aus. Alles.
Rein optisch sah sie aus wie ein Power Ranger, aber.
Also wir könnten möglicherweise in der nächsten Marvel-Phase einen Power Ranger-Crossover und einen Batman-Crossover haben. Aber was denkt ihr denn, was vielleicht auch realistischer in der nächsten Phase passieren könnte, beziehungsweise wie reiht sich für euch der Film jetzt in die aktuelle Phase ein? Ich finde, also mich hat der Film so ein bisschen fast zurückgeworfen, aber irgendwie auch nicht. Also ich hatte mich so ein bisschen, als ich den Film gesehen habe, habe ich so ein bisschen Nostalgie zu dem ersten oder zu dem Marvel von früher gehabt, aber andererseits hat sich es irgendwie halt, wie ihr schon meint, auch Erwachsene angefühlt. Es ist so ein bisschen so vielleicht Best of Both Worlds so, ich weiß nicht, wie ging's euch da?
Also ich fand's auch, es hat sich erwachsener angefühlt, es fühlt sich schon nach Phase 4 an, wo nochmal andere Sachen verhandelt werden. Tendenziell ist Marvel halt einfach irgendwo auch politischer geworden. Und ich finde, das zieht sich jetzt in dem Film einfach auch durch. Was ich auch interessant fand, ist jetzt, wie sie in dem Film halt wieder, wir haben es vorhin nicht wirklich gesagt, ne? Also wie jetzt halt einfach hier Valentina Allegra de Fontan wieder eingebaut wird in den Film. Also und auch interessante Informationen, dass sie mit Agent Ross verheiratet war. Das gibt ja auch schon einen Hinweis irgendwie auf Phase 5, ne, was da halt irgendwie alles noch auf uns warten kann. Also wie sie sich jetzt halt einfach irgendwie in den nächsten Filmen und Serien weiter etablieren wird und was für eine Rolle sie eigentlich spielt. Ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz verstanden, weil sie gibt mir auf jeden Fall absolute Schurkinnen-Vibes.
Ja, aber sie ist irgendwie auch ein bisschen lustig. Ich feier die lustig, Figur ein bisschen.
Ja, lustig, aber auch irgendwie so, okay, ich verstehe es gerade noch nicht so ganz. Und ich glaube, das wird das sein, was es irgendwo dann auch nochmal so zusammenhalten wird.
Sie hat halt eher so den Amanda Waller von DC-Vibe, also die Anführerin vom Suicide Squad.
Ja.
Finde ich.
Ja, also ja, wenn Leute so übertrieben lustig. Ja, genau, wenn Leute so übertrieben lustig sind, aber es fließt so ein leichter, gruseliger Strom, so ein Unterstrom mit, dann bin ich so, ich glaube, du bist nicht so ein kleiner Fluff, du bist einfach so Hashtag Evil, muss ich mal vermuten, ja.
Ich spüre also, Slytherin.
Ich spüre Slytherin-Vibes in dir, ja.
Obwohl der Film jetzt bei mir allgemein auch noch immer mehr Fragen aufwirft, wohin die Phase eigentlich gehen soll, weil es werden immer neue Themenfelder aufgemacht, die auch tonal komplett weit auseinander liegen. Jetzt nehmen wir das Multiversum, jetzt haben wir hier einen politischen Konflikt, dann irgendwelche Magie-Scheiß ständig. Irgendwie verliere ich langsam. Dann gibt's noch diese ganzen Street-Level-Crime-Sachen wie She-Hulk und Co. Ich weiß nicht wirklich, wo die Phase hin will. Also, ich meine, irgendwann müssen sie sich halt auch entscheiden, was der größere Arc ist. Und ich fand, das war bei den vorherigen Phasen immer wesentlich klarer irgendwie, weil es einfach wirklich so weit auseinander liegt.
Ich mag das gerade, weil, weißt du, was ich gerade empfinde bei Marvel ist, das Ganze hat sich jetzt irgendwie durch Endgame zusammengezogen zu einem kleinen Kern von alle Geschichten sind kombiniert worden und jetzt gerade explodiert das ganze Ding und verfällt irgendwie, also es ist wie so eine rote Sonne, die sich jetzt so ausbreitet und hat jetzt lauter so kleine Splitterteile, die auch eine Rolle spielen und ich glaube, irgendwann werden sie es wieder zusammensetzen, aber ich genieße jetzt gerade genau das. Das ist nämlich
das Chaos.
Sich so, das Chaos, ja.
Ja,
dieses.
Aber ich finde es irgendwie halt das Absurde. Nämlich auf der einen Seite sind die Geschichten so divers und so eigenständig auf eine gewisse Weise. Das werde ich aber gleich nochmal in Zweifel setzen, wie nie zuvor. Aber auf der anderen Seite kannst du auch keinen von den Filmen mehr schauen, ohne dass du die Serien angeschaut hast, ohne dass du sämtliche Filme davor angeschaut hast. Ich meine, den letzten Doctor Strange in the Multiverse of Madness, den konntest du nicht anschauen ohne Vorwissen. Mhm. Nee, ansonsten wäre dir der komplette Konflikt und ein Großteil von der Handlung, der im Prinzip vorausgesetzt wird, würde komplett an dir vorbeiziehen.
Aber den Film zum Beispiel kannst du jetzt wieder anschauen. Also ich glaube, es gibt schon immer wieder die einzelnen Sachen, die du anschauen kannst. Du kannst WandaVision anschauen. Okay, gut, nee, stimmt nicht ganz. Du musst Infinity War und Endgame gesehen haben, um WandaVision zu verstehen, auf jeden Fall. Aber das trotzdem
anschauen kann man
ist,
sich
das,
alles.
Ja, irgendwie. Du kannst dich alles anschauen und kannst 50.000 Fragen stellen, so wie eine Freundin von mir, die immer irgendwelche Marvel-Sachen anfängt, 5 Minuten guckt und dann immer ist so, Laura, wer ist das und warum macht er das?
Warum ist das da? Also wir sind jetzt ja auch in der Multiversum-Saga oder im ersten Teil. Ich glaube, Phase 5 ist dann auch noch die Multiverse-Saga. Vielleicht ist das gerade das dann, wie du schon meinst, das dann das Thema. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Tim meldet sich. Tim, was möchtest du sagen?
Eine wichtige Sache, die ich noch mit euch besprechen wollte, ist, denkt ihr, dass jetzt mit Namor offiziell Mutanten Teil des MCU sind?
Also ja, genauso wie wir diese Diskussion mit Marco schon hatten, sind jetzt GöttInnen schon Teil des MCU? Ja, es ist alles Teil, ja.
Die Welt ist das MCU, alles gehört zum MCU, ja. Meine Pflanzen gehören zum MCU.
Ja.
Tja, da werden wir auf jeden Fall gucken müssen, wie sich jetzt Marvel entwickelt. Ich bin auch gespannt auf die nächsten Filme und es wird ja auch einen nächsten Black Panther geben. Es stand ja ominös auf dem Screen Black Panther Returns statt einer Post-Credit-Scene. Wir hatten ja nur eine Mid-Credit-Scene, wo die dann am Strand saßen und so. Bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Es war schön, in dieser unerwartet historischen Runde mit euch zu podcasten. Zum ersten Mal mit euch beiden zusammen. Es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr uns irgendwelche heiligen Nachrichten zukommen lassen möchtet, könnt ihr das entweder, wie heißt unsere tolle E-Mail-Adresse? sprichmituns@jellyfish.com. Ja. Wenn ich nicht falsch liege, könnt ihr uns da schreiben oder einfach auf unseren Channel GigaTV Mac gehen bei YouTube und in den Community-Post schreiben, den es immer zum Podcast gibt. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Schickt uns eine Eule, schickt uns einen Raben. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Oh Gott, mein Mikrofon fällt runter. Ja, okay. Wir freuen uns. Also es ist früh, ja. Okay, ich mach nochmal. Wir freuen uns über Wir freuen uns über eure. Oh Scheiße. Okay, der letzte Teil noch. Wir freuen uns über eure Nachrichten und damit beende ich diesen wundervollen Podcast. Vielen Dank an euch beide und das war's für heute. Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.